Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend, Sie hören Radio Ochsenkopf mit dem Treffpunkt. Heute haben wir drei Gäste bei uns in der Sendung, nämlich einmal Willi Zapf, den kennen Sie bestimmt. Tatjana Andreeb kennen Sie bestimmt auch. Und wir haben noch Gäste, die von einer Gaming-Messe kommen. Mehr dazu dann später. Mein Name ist Matthias Fischer. Ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß. Musik von Lena und wir befassen uns jetzt mit einer Gaming-Messe, die demnächst in Hof stattfindet. Was darunter zu verstehen ist, worum es geht und wer da alles teilnehmen kann, was man da alles erleben kann, das erklärt jetzt Johannes, Ari und Stefan im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Gaming-Messen sind vor allem bekannt durch die prominenten Vertreter in Köln, wie zum Beispiel der Gamescom. Jetzt gibt es eine Initiative hier in Oberfranken, genauer gesagt in Hof. Die möchten ein kleines Konkurrenzprodukt dazu entwerfen. Ich habe nun drei Gäste hier bei mir im Studio. Die dürfen sich gerne einmal selber vorstellen. Johannes, vielleicht fängst du mal an.
Hallo, ich bin der Johannes Wurm und arbeite bei der kommunalen Jugendarbeit vom Landkreis Hof.
Dann haben wir noch eine Streamerin dabei, wie es für eine Gaming-Messe sein muss. Da dürfen die Streamer natürlich auch nicht fehlen. Ari, du darfst dich auch gerne einmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Ariane Pollack, ich komme aus Wunsiedel und ich bin hauptberuflich selbstständig im Softwarebereich, primär KI-Bereich und nebenbei Streamerin und Content-Creatorin.
Und dann haben wir noch Stefan dabei. Magst du dich auch mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Stefan Breisinger, komme aus dem schönen Naila und kümmere mich dann bei der Messe und bei der Convention um alles, was Stecker und Kabel hat.
Das Ganze wird in Hof stattfinden und wird vom Landratsamt betreut. Woher kommt denn die Idee für eine Gaming-Messe oder eine Messe für Gamer? War das eine Initiative wirklich von politischer Seite oder kam das aus privater Initiative?
Also von privater Seite kam natürlich erstmal der Input, das heißt von Seiten Stefan, Ari und dieser Kleingruppe. Und ich habe mich als Landratsamtvertreter quasi damit eingenistet und durfte an der Idee teilhaben. Und die natürlich jetzt auch mitgestalten, mitorganisieren. Und mittlerweile ist der Landkreis der Hauptveranstalter und ist natürlich auch glücklich, dass wir total viele ehrenamtliche Helfer und Unterstützer mit dabei haben.
Ohne die geht es sicherlich auch nicht. Ari, du bist ja Streamerin. Also das heißt, wer jetzt mit dem Begriff Streaming nichts anfangen kann, man kennt es ja vielleicht von Netflix oder so, dass man Videos streamt, aber es gibt ja auch so einen Zweig, ja, da also spielen Leute Computerspiele, haben eine Kamera im Zimmer, unterhalten sich dann mit Menschen, die das Ganze im Video anschauen können, interagieren dann so im Chat auch miteinander, schreiben dann mit den Streamern. Das ist so deine Leidenschaft, wie du zum Gaming gekommen bist, oder?
Ja, also ich habe mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang für Videospiele interessiert. Ich bin aufgewachsen mit meinem Dad, der auch schon großer Computerspielspieler war und war dann, also mich hat einfach die Liebe zum Gaming schon immer fasziniert und ich war auch oft auf Gaming-Messen. Ich spiele auch alles Mögliche, also egal ob Rollenspiele, Shooter oder auch irgendwelche Strategiespiele, auch gerne Multiplayer. Und habe dann vor 3 Jahren angefangen mit Streaming auf Twitch. Dadurch habe ich mir eine kleine Community aufgebaut, die ich auch täglich, mit denen ich täglich in Kontakt stehe über Discord und wöchentlich mache ich einige Streams. Und ja, man unterhält sich dann, tauscht sich aus, spielt zusammen auch oft. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man quasi ein Spiel spielt und nicht, ich sag mal, alleine durch muss, sondern so eine Community hinter sich stehen hat, mit denen man einfach Spaß haben kann.
Jetzt ist ja so diese Gaming-Welt in Oberfranken jetzt nicht so alltäglich präsent, sage ich mal. Aber es gibt hier auch schon Gamer. Hast du da schon was festgestellt, dass man auch mal online welche trifft, die aus der Gegend stammen? Oder sind das alle deutschlandweit verteilte Freunde dann?
Also ich habe tatsächlich gerade durch Streaming einige kennengelernt, die auch aus der Region kommen. Und jetzt auch durch die Messe haben wir sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die in ganz verschiedenen Communities unterwegs sind und die sich super auf die Messe freuen. Also Bedarf ist auf jeden Fall da. Und ich freue mich dann auch auf der Messe vor Ort, einige Gesichter kennenzulernen und zu sehen.
Der Titel der Messe, der passt ja auch dazu. LFGCon heißt das Ganze und da steht ja für Looking for Group. Also ich suche quasi Gleichgesinnte, kann man so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also das Looking for Group oder dieses LFG, das hat sich in den 2000ern so etabliert. Da kamen diese Multiplayer-Spiele immer mehr auf und wenn man dann sozusagen jemanden gesucht hat, um eine Aufgabe zusammen zu erfüllen, weil man die alleine nicht schaffen konnte, weil sie einfach zu schwer war in der Richtung. Dann hat man immer in den Chat geschrieben, LFG, und dann eben die Aufgabe, die man erfüllen wollte. Und so hat sich dieses Looking for Group, in dem man halt Gleichgesinnte sucht, in dieser Gamer-Sprache ein bisschen verankert. Und wir haben das aufgegriffen, weil wir natürlich auch wollen, dass sich Leute bei uns dann auf der Veranstaltung treffen, kennenlernen und zusammen dann weitere Abenteuer erleben, ob jetzt in der Computerspielwelt oder auch im richtigen Leben.
Am 4. Mai wird es soweit sein, also ist gar nicht mehr so lang, in der Freiheitshalle in Hof. Könnt ihr schon ein bisschen verraten, was genau euch vorschwebt? Also es wird jetzt nicht nur irgendwie ein großes Zusammenkommen und jeder sagt mal Hallo, sondern ihr habt wahrscheinlich schon ein richtiges Rahmenprogramm geplant, oder?
Wir haben schon relativ viele Aussteller, die quasi ihre alten, neuen Spiele präsentieren können, die dann alle angezockt werden können. Wir haben verschiedene Retro-Ecken, wo auch mal der ein oder andere Klassiker gespielt werden kann. Und wir haben natürlich auch ein vielfältiges Bühnenprogramm, wo auch die Besucherinnen und Besucher live aktiv werden können, indem sie sagen, boah, ich nehme am Mario Kart Turnier teil oder ich spiele beim FC EA Sports 24 Turnier mit. Also auch relativ interaktiv mit den Besuchern zusammen und verschiedene andere Stände zum Ausprobieren, also von Brettspielen über hin Cosplay, Fotografie bis hin zu den klassischen Gaming-Ständen eben.
Wenn ich jetzt dann so also aktiv mitmachen will, du hast ja erwähnt, es gibt Turniere, muss ich mich dann vorher dann schon anmelden oder geht das auch sehr spontan?
Also wir haben ein großes Turnier, das geht nur mit Anmeldung, das ist das League of Legends Turnier, das findet auch schon vorher statt, am 13. April. Und dort die Finalisten an dem Tag, die sich halt, die ins Finale kommen, die dürfen das Finale dann eben live auf der Bühne, auf der LFGCon 24 spielen. Alle anderen Turniere wie Mario Kart ist alles am Tag selber und man kann einfach spontan sagen, boah, da habe ich mal Lust, da spiele ich mal mit.
Dann habe ich rausgehört, es gibt auch quasi ja, Spielehersteller, die vertreten sein werden. Könnt ihr da schon was verraten, welche Spiele da präsentiert werden oder soll das eine Überraschung bleiben?
Also ich sag mal, die klassischen Spiele können natürlich immer gespielt werden. Also Klassiker sind wir jetzt bei Rocket League, League of Legends, FIFA, FC EA Sports. Aber wir haben natürlich auch viele kleinere Spieleentwickler, Indie-Games, die quasi in kleineren Gruppen oder alleine sogar ihre Spiele selbst entwickeln. Und da werden wir einige mit an Bord haben, regionaler Ebene auch. Und ja. Mal schauen, wer sich da noch für begeistern lässt, aber mir verraten man noch nicht, welche Titel dann alles dabei sind.
Jetzt ist mir durchaus bekannt, also die internationalen Größen der Spieleentwicklung, die gibt es ja auch, aber auch Deutschland ist ja so ein Standort für Spieleentwicklung. Mir fallen da in Rheinland-Pfalz einige ein. Ist da Oberfranken auch schon vertreten? Gibt es bei uns auch schon Spieleentwickler, vielleicht sogar im Fichtelgebirge?
Also wir haben einige Indie-Developer in der Gegend, die auch schon relativ bekannt sind. Einige waren auch auf der Gamescom vertreten, die in dieser Indie-Arena waren. Und da konnte man auch einfach hin und die Spiele anspielen. Und sowas Ähnliches haben wir dann auch vor Ort. Also so kleine Independent-Developer, die ihre Spiele vorstellen und die auch aus Oberfranken kommen tatsächlich, ja.
Also wird es richtig so ein regionales Event, dass die Spieleentwickler hier auch mal die Gamer hier vor Ort kennenlernen. Muss ich aber so Hardcore-Gamer sein, um auf diese Messe zu kommen? Oder ist das auch was für Interessierte oder vielleicht Eltern, die irgendwie Kinder haben, die da sehr in der Branche drinstecken? Oder muss ich selber schon sagen, also ich spiele auf jeden Fall 10 Stunden die Woche, dann bin ich Zielpublikum. An wen habt ihr da so gedacht?
Ja, nee, also grundsätzlich ist es so, wir haben die Messe empfohlen für Kinder ab 12 Jahre. Das heißt, unsere ganzen Inhalte sind auch freigegeben ab 12. Natürlich können da immer gerne auch die Eltern dazukommen. Dann können auch jüngere Kinder die Convention besuchen. Und wir sind natürlich offen für Besucher auch jeden Alters. Das heißt, wie schon gesagt, Eltern, Omas, Opas sind herzlich willkommen. Die können sich mal in diese Welt, können ein bisschen in diese Welt eintauchen und sich mal umschauen. Ja.
Jetzt ist ja die Messe ein bisschen kleiner als Gamescom oder so, die sich über mehrere Hallen versteckt, aber in der Freiheitshalle Hof ist es ja auch nicht die kleinste Location. Und Stefan, du hast ja vorhin schon verraten, du bist irgendwie für die Verkabelung zuständig. Und da braucht man ja auch einiges. Für so ein Turnier braucht man verschiedene Rechner. Wie viel Zeit plant ihr denn allein für den Aufbau mit ein? Was müsst ihr alles machen?
Ja, also wir planen den ganzen Freitag vor der Veranstaltung eigentlich als Aufbautag. Da werden wir auch sicherlich mit zwischen 20 und 30 freiwilligen Helfern vor Ort sein und werden versuchen, die ganze Technik auf die Beine zu stellen, vom Bühnenaufbau über die Rechner an den einzelnen Anspielständen. Das ganze Foyer muss dann mit verkabelt werden. Also es ist schon einiges an Aufwand. Aber wir freuen uns da sehr drauf, eine Veranstaltung in der Größe auch mal stemmen zu dürfen und zu können.
Was erhofft sich denn das Landratsamt denn davon? Ihr unterstützt das ja. Ist das bei euch aktiv so Jugendarbeit auch oder ist das eine Weiterbildungsmaßnahme für alle? Warum seid ihr denn bei diesem Projekt so engagiert?
Weil, also ich arbeite ja direkt in der kommunalen Jugendarbeit und wir wissen, dass viele Jugendliche das Thema Gaming beschäftigt und dass die auch viel zu Hause zocken. Und unser Ziel, beziehungsweise mein Ziel, was ich eben für mich jetzt ausgerufen hatte, ist es, die Kids aus dem Keller locken. Also, dass man sagt, man bildet eben ein Netzwerk, eine Community, wo man sagen kann, okay, ich spiele halt jetzt nicht mehr alleine, sondern ich spiele, wie Ari es vorhin schon erklärt hat, ich spiele in meiner Gruppe. Wir treffen uns jeden Montag zu runden Gaming, wie Training. Das ist dann wie eine Verpflichtung, wie bei einer Fußballmannschaft auch, boah, mein Team, ich muss da jetzt dabei sein, also dieses soziale Gefüge stärken. Und wir wollen da eben auch pädagogisch ein bisschen wirken, einfach weil dieser Raum, dieser digitale Gaming-Raum nicht wirklich begleitet wird für die Jugendlichen. Und wir wollen das eben pädagogisch auch ein bisschen aufgreifen und begleiten, dass die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen da auch Handwerkszeug an die Hand bekommen und sagen, okay, wie geht man denn überhaupt im digitalen Raum um miteinander? Und genau da wollen wir eben ansetzen.
Wenn ich überlege, wie ich aufgewachsen bin, da konnte man ja auch zusammenspielen, aber das hieß dann immer, entweder einer war mit dir vorm Fernseher gesessen oder man hat seinen kompletten PC abgebaut und ist dann zum Kollegen gefahren, hat ihn dort wieder aufgebaut und hat dann so eine sogenannte LAN-Party gemacht. Wäre das auch wieder denkbar, dass man quasi sowas fördert, so vor Ort zusammenspielen, wie man es ja bei Turnieren dann auch kennt, dass irgendwie 4, 5 Rechner dastehen und die spielen nicht nur online mit und gegeneinander, sondern wirklich vor Ort, um ein bisschen sozialer oder quasi den direkten Austausch zu fördern?
Du erwischst einen sehr, sehr guten Punkt, an den wir auch schon gedacht haben. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich mit unserer Messe erstmal die Community, das Netzwerk schaffen und die Leute kennenlernen. Und eine nächste Veranstaltung könnte zum Beispiel mal eine große LAN-Party sein, wo man viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene quasi mal an eine Location lockt und sagt, okay, wir machen verschiedene Areas und jeder bringt seinen PC mit. Sowas schwebt uns auch vor. Aber wir starten jetzt erstmal mit unserer Messe und dann, wenn wir die Leute ein bisschen kennen und das Netzwerk kennengelernt haben, dann gibt es bestimmt noch die ein oder andere Aktion von uns.
Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz durch das Programm. Es geht los am 4. Mai um 10 Uhr mit einer Eröffnung und dann die Turniere haben wir besprochen. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, einen Cosplay-Wettbewerb wird es geben. Cosplay ist ja quasi so eine Mischung aus Kostüm und Play, also man stellt Charaktere dann aus den Videospielen im echten Leben nach. Kann man sagen, wie so eine Faschingsverkleidung, nur halt wirklich authentisch auf das Spiel bezogen. Was muss man da sagen, wer da mitmachen will? Gibt es da Rahmenbedingungen?
Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich sehr genau festgeschrieben. Also wir haben Regeln und Richtlinien, an denen man sich dann natürlich halten muss. Im Endeffekt wollen wir erstmal alle Menschen einladen, die dieses Thema Cosplay feiern und es gerne machen, weil für solche Messen oder für solche Möglichkeiten man halt sonst normalerweise weiterfahren müsste. Und wir haben jetzt zusammen mit dem Cosplay-Stammtisch Hof, den es jetzt auch schon seit mehreren Jahren gibt, da haben wir eben Kontakt aufgebaut. Und mit denen zusammen veranstalten wir diesen Cosplay-Wettbewerb. Im Endeffekt kann man auf unserer Homepage die Richtlinie nachlesen. Wir wollen einfach, dass es ungefährlich für alle ist, dass es keine spitzen Waffen oder Gegenstände gibt, dass die Kostüme nicht zu horrormäßig ausschauen. Also ja, verschiedene Richtlinien, an die sich jeder halten soll und kann. Und dann kann auch jeder seinen Wunsch-Cosplay machen und sich da anziehen. So, dass es passt.
Wunderbar. Also, dann haben wir doch, glaube ich, alles durch. Wenn ich jetzt dann vorbeikomme, muss ich mit Eintritt rechnen? Sollte ich mir vorher als Besucher schon im Vorverkauf Tickets sichern? Geht das alles an der Tageskasse?
Also, wir haben ein Early-Bird-Ticket für 5 Euro aktuell. Das läuft noch bis zum 14.04. Und ab da sind dann die Preise bei zwischen 7 und 8 Euro. Cosplayer kommen kostenlos rein und auch die Turnierteilnehmer, die am League of Legends Turnier teilnehmen, kommen kostenlos rein. Und genau, es gibt natürlich eine Tageskasse, das wäre dann auch so 8 Euro.
Also wunderbar. Dann würde ich sagen, lieber die Early-Bird-Tickets sichern. Könnte mir vorstellen, dass da ein Antrag kommen wird. Und ja, kann man so festhalten, Es wird das Event bei uns in Oberfranken, um einfach die Community hier vor Ort mal kennenzulernen. Jetzt habe ich schon gelernt, es gibt einen Cosplay-Stammtisch in Hof. Es gibt eine Streamerin aus Wunsiedel, war einem vielleicht nicht so bekannt, aber die kann man alle mal so treffen auf dieser Messe. Welche Rolle spielt ihr genau dann auf der Messe? Ich kann mir vorstellen, Stefan wird dann wahrscheinlich immer bei den Kabeln zu finden sein und für technische Notfälle Standby geben, oder?
Genau, richtig. Also ich werde mich dann vor Ort für die technische Umsetzung komplett kümmern, werde dann dort alles koordinieren und natürlich wird das ein oder andere Kabel mal ausgetauscht werden müssen auf der Veranstaltung.
Also wenn man dich dann kennenlernen will, dann wahrscheinlich eher mal bei einer anderen Veranstaltung, da wirst du vermutlich gut zu tun haben.
Richtig.
Ari, du bei der Messe, was wirst du machen? Hast du irgendwie einen Stand, den du betreust oder gibt es da so eine Streamer-Ecke, wo du dann zu finden bist? Gibt es ein Meet and Greet?
Also ich glaube, ich werde überall ein bisschen aktiv sein, egal ob bei den Ausstellern oder dann auch beim Streaming-Bereich. Also es gibt alle Hände voll zu tun oder auch Backstage. Natürlich werde ich mich auch mit den Leuten vor Ort befassen, ein bisschen auch so nach Feedback fragen, wie sie es finden. Einfach, dass sich jeder wohlfühlt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Veranstaltung und bin echt froh, dass wir endlich mal auch in Oberfranken sowas machen dürfen.
Und Johannes, als politischer Vertreter, du wirst wahrscheinlich dastehen und Hände schütteln.
Na gut, politischer Vertreter ist ja natürlich unser Landrat, der natürlich auch mein Chef ist. Und ich werde an dem Tag auch vermutlich ganz viel rumrennen und Leute mit koordinieren, weil wir natürlich trotzdem relativ viele ehrenamtliche Helfer auch brauchen, die das Ganze dann mit stemmen. Und noch haben wir da auch gerne Potenzial. Das heißt, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, boah, super Veranstaltung, ich würde da gern dabei sein, nicht nur als Besucher, sondern auch mal 2-3 Stunden irgendwo mithelfen und mal mit anpacken oder beim Auf- und Abbau mithelfen, dann sind wir da total offen und jeder kann sich noch mit einbringen und jeder, der sagt, boah, da habe ich Lust drauf, ist, ja, der kann uns einfach gerne einfach schreiben auf Instagram.
Damit wären wir bei den Kontaktmöglichkeiten. Ihr habt natürlich, wie es sich für 2024 gehört, eine wunderschöne Homepage dafür bereitgehalten. Könnt ihr mal verraten, wo erreicht man euch? Die Homepage-Adresse und ja, Instagram, seid ihr auch noch Facebook oder ist das schon zu alt, die Zielgruppe?
Da wir ja eine relativ breite Zielgruppe haben, das heißt, wir sprechen eigentlich alles und jeden an, weil wir auch viel mit Retro-Klassikern auch unterwegs sind, wo man sagt, boah, das habe ich früher schon gespielt, das möchte ich mal wieder spielen. Also wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auf Twitter vertreten, wir sind auf Instagram, wir haben eine Homepage, gerne per Mail auch. Und später kommen dann noch unsere Twitch- und YouTube-Accounts, dass wir, ja, wenn wir dann auch live streamen von der Messe, dass dann auch die Streams angeschaut werden können.
Und die Adresse von der Homepage, die lautet wie?
www.lfg-con.de.
Dann hätten wir doch alle Infos beieinander. Da kann jeder in aller Ruhe auch nochmal nachlesen, wie das Programm ausschaut, welche Bedingungen es für Cosplay gibt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt dürft ihr gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also bei Ari bietet es sich natürlich an. Wo findet man dich und deinen Stream und was sieht man da so?
Ja, also ich streame eigentlich alles Mögliche. Momentan spielen wir viele Horror-Games, aber auch gerne mal Multiplayer. Zu finden auf Twitch unter den Tag Renya, R-H-E-N-Y-A oder auch auf Instagram.
Wunderbar. Stefan, hast du auch irgendeine Plattform, wo man dich finden kann?
In dem Sinne, ich bin viel auf Discord unterwegs, @thechosen2k. Und ansonsten eigentlich immer nur privat.
Und zum Abschluss, Johannes, wo kann man Kontakt ja, zur Jugendarbeit des Landkreis Hof finden?
Also ich sitze direkt im Landratsamt, bin da für jeden erreichbar, johannes.wurm@landkreis-hof.de. Genau, und mache sonst neben der Aktion jetzt ganz viele Ferienfahrten, Ausflüge zum Theater, zu Freizeitparks, also total viel unterschiedliche Sachen. Wer da Interesse hat, bin ich auch der richtige Ansprechpartner.
Als Twitch-Streamer oder so bist du noch nicht aktiv?
Nein, noch nicht.
Das kommt dann nach der Messe. Das kommt dann nach der Messe.
Möglicherweise.
Wunderbar. Dann danke ich euch für das Gespräch und wünsche euch natürlich gutes Gelingen für die Messe.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Radio Ochsenkopf. Rund ums Fichtelgebirge.
Mucky muck, castle made of clouds. There sits Wonder Boy, sitting oh so proudly. Not much to say when you're high above the mucky muck. Yeah, yeah. Wonder Boy, what is the secret of your power? Tell you about young Nasty Man, arch rival and nemesis of Wonder Boy, with powers comparable to Wonder Boy. What powers, you ask? I don't know, how about the power of flight? Does it do anything for you? It's levitation, Holmes. How about the power to kill a yak from 200 yards away? With mind bullets! That's telekinesis, Kyle! How about the power to move you? History of Wonder Boy and young Nasty Man. Rig-a-goo-goo, rig-a-goo-goo-goo. Secret to be told, a gold chest to be pulled, and blasting forth with three-part harmony. Go! Wonder Boy, what is the secret of your power? Man joined forces. They formed a band the likes of which had never been seen, and they called themselves Tenacious D. That's right, me and KG.
That's me.
Den Treffpunkt bei Radio Ochsenkopf, und wir haben es alle gemerkt, der Schnee wird immer weniger, und deshalb hat man sich in Bischofsgrün einen Heuschneemann einfallen lassen. Was darunter zu verstehen ist und was dieser Heuschneemann denn eigentlich für Aufgaben hat, warum er denn dann so als Heuschneemann da in Bischofsgrün rumsteht, das erklärt jetzt Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Not macht erfinderisch. Das hat man auch rund um Fasching wieder in Bischofsgrün gesehen. Der Schneemann Jakob ist so eine feste Institution in Bischofsgrün. Zum Rosenmontag wird dieser Riesenschneemann am Marktplatz gebaut. Das Problem dieses Jahr, es war einfach kein Schnee da. Dennoch ist man erfinderisch geworden und hat einen Heuschneemann gebaut. Bei mir am Telefon ist nun Ferdinand Reb. Er ist einer der offiziellen Schneemannbauer. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Reb, Schneemann Jakob soll gebaut werden und es ist kein Schnee in Sicht. Das gab es ja lange nicht mehr. Ich glaube zuletzt Ende der 80er Jahre. Wann war euch als Schneemannbauern denn klar, es wird dieses Jahr nichts mit dem Schnee?
Tatsächlich eine Woche vorher, wenn man dann die Wettervorhersagen angeschaut hat. Da war es dann klar, okay, jetzt brauchen wir dann doch eine Alternative. All unsere Schneedepots waren erschöpft, wobei wir dazu sagen müssen, so richtige Schneedepots haben wir ja noch nie angelegt, also richtig ernsthaft betrieben, sondern wir haben halt den Schnee am Schneeberg oder an manch anderen Plätzen enger, dichter zusammenschieben lassen vom Schneepflug oder von Schneeräumdiensten, um den dann dort wegzunehmen. Aber heuer war dann schon ein besonderes Jahr, dass auf einmal kein Schnee da war.
Das Schöne ist aber, dass ihr euch entschlossen habt, diese Tradition nicht einfach sterben zu lassen. Hätte man ja auch machen können, ist kein Schnee da, okay, leben dann damit. Nein, ihr habt eine Alternative gesucht und quasi aus großen Stroh- oder Heuballen einen Schneemann gebaut. Wann war denn dieser Plan greifbar? Ging das auch erst eine Woche vorher quasi los?
Tatsächlich, ja. Also natürlich wurde vorher schon mal überlegt, naja, der Schnee kommt ja sowieso, was machen wir denn, projizieren wir was aus Licht, wird irgendwas aus, besorgt man so einen aufblasbaren Schneemann, so einen kleinen, oder so einen Airman, die gibt es ja auch, ne, diese großen aufblasbaren Männchen, die vielleicht ausschauen wie Schneemänner. Das war aber für uns alles keine Alternative, irgendwas musste dort stehen. Aber wir wollten immer mit Schnee bauen, ja, und eine Woche vorher war es dann klar, nein, das funktioniert nicht. Und dann kam glücklicherweise der Johannes Reichel aus Bischofsgrün auf die Idee mit seinem Bruder zu sagen, Mensch, wir haben noch Heuballen zu Hause in einer weißen Silofolie, die man da vielleicht hernehmen könnte. Und schwupps war die Idee geboren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das genauso wie mit einem Schneemann, nämlich wir nehmen dieselben Accessoires, wir nehmen dieselbe Vorrichtung, wir haben annähernd dieselben Maschinen gebraucht, bis auf den Bagger. Wir haben dieselbe Mannschaftsstärke gebraucht, also es sind immer ein Stamm von 10 Leuten. Leider waren heuer 2 Mann erkrankt, aber nichtsdestotrotz war da schnell noch Ersatz gefunden worden. Und dann haben wir genauso einen Schneemann gebaut, selbe Zeit, selber Ablauf, wie sonst auch, nur dass wir halt zwar vor neue Probleme gestellt wurden, die wir dann während des Baus lösen mussten, aber das Ganze halt dann mal ohne Schnee.
Also das war dann so ein richtiger Lernprozess auch, dieses Bauen. Was waren denn so die größten Herausforderungen?
Die große Herausforderung ist erstmal eine ebene Fläche zu bekommen, weil die Heuballen, da hat ja einer so um die 250 bis 300 Kilo, die wenn mal liegen, dann bewegen wir die nicht mehr viel. Also das ist nicht so wie bei Schnee, dass du den formen kannst, sondern wenn er liegt, dann liegt er. Dann mussten entweder wieder mit dem Kran wieder aufheben oder mit dem Bagger oder wir können ihn nur ein paar Zentimeter vielleicht verschieben. Aber modellieren kannst du ihn nicht. So, und jetzt wenn du den anfängst zu legen, brauchst du erstmal eine ebene Fläche. Die haben wir aus einer Holzkonstruktion dann erstmal gebaut. Und da ist dann stellt sich ja schon die Frage, ja, wie groß ist die im Durchmesser? Wie fängst du dann an, wenn du die Heuballen legst und am Schluss hast eine Lücke von einem halben Meter? Die kannst du nicht einfach mit Schnee machst du zu, die Lücke. Aber mit Heuballen kannst du nicht einfach zumachen, weil wir können die ja nicht einfach aufschneiden und Heu reinstopfen oder keine Ahnung was. Fakt ist, die mussten dann so gelegt werden und dann auch so mussten wir unsere Grundrechenarten, Rechenkünste aus der Grundschule wieder auspacken und haben dann die Umfänge und die Durchmesser und die Formeln bedient, um dann die Heuballen entsprechend zu legen. Und dann natürlich auch nochmal obendrauf und dann nochmal obendrauf. Und wir hatten hier insgesamt 5 Ballen in der Höhe, was dann aber auch am Ende bedeutet, da kann ja keiner mehr stehen. Nicht so wie beim Schnee, weil da konnten wir immer unsere Runden um die Bäuche herum, haben wir ja dann noch bauen können, sodass man sich auch noch bewegen konnte. So, und das ist ein Lernprozess gewesen, aber den haben wir während des Baus, haben wir das gelöst und konnten dann so den Schneemann trotzdem errichten.
Einen Vorteil hat dieser Schneemann natürlich, der schmilzt dir nicht so schnell weg.
Das ist wahr.
Bleibt er jetzt länger stehen als der Schneemann?
Definitiv. Also uns wäre bei diesen Verhältnissen, die wir jetzt hätten, wäre uns der aus Schnee, der Schneemann, wenn wir den wieder am Freitag gebaut hätten vor dem Rosenmontag, der wäre uns während des Baus schon geschmolzen. Und hätte wahrscheinlich den Rosenmontag gar nicht überlebt, aber wir haben ihn ja noch etwas sommerfester gemacht, den Schneemann. Und der bleibt jetzt stehen, jetzt mal auf alle Fälle für den März noch, aber vor Ostern wird er dann wegkommen, ja.
Also gibt es noch Gelegenheit, dieses Bauwerk einmal zu bewundern. Und eine Neuerung gab es dann noch so hinten drauf geschoben. Und zwar hat der Heuschneemann Jakob plötzlich einen neuen Hut bekommen. Wieso denn das?
Als wir den normalen Schneemann gebaut haben, kam ja sein eigentlicher Schneemannhut kam dann oben drauf und den Schneemannhut mussten wir sichern mit einem Teleskoplader von hinten und der den Schneemannhut mehr oder weniger angehängt, leicht schwebend, was keiner gemerkt hat, aber der war so leicht schwebend auf dem Kopf vom Schneemann drauf. So, und der Teleskoplader, der stand mehr oder weniger die ganze Zeit hinter dem Schneemann, auch um ihn vom Wind zu sichern, weil wir die Heuballen ja nicht, die Heuballen konnten wir ja nicht festmachen, die liegen ja nur durchs Eigengewicht. Und wenn da der Hut mit drauf ist und der Heuballen, dann hätte vielleicht bei dem Sturm, den wir auch hatten, hätte der Hut runterfallen können, deswegen war der gesichert. Und jetzt haben wir deswegen einen leichteren, kleineren Hut, den hat der Horst Heidenreich in seiner Garage dann gebaut, aus einem großen Mörtelkübel und dann angestrichen und eine Krempe drumrum und den haben wir dann noch befestigt und der hält von alleine und da muss der Kran nicht dahinter stehen und den Hut halten. So hat jetzt der Schneemann praktisch keinen Adjutanten mehr hinter sich stehen, keinen technischen, sondern der Hut steht allein. Schaut etwas kleiner aus, ein schöner Sommerhut, den er da jetzt hat und den darf er jetzt bis Ende März noch behalten.
Also man sieht, die Schneemannbauer sind immer kreativ, spontan und können auch schnell reagieren. Wie das im Fichtelgebirge aussieht, kann man da auch auf den Schneemangel schnell und flexibel reagieren? Das werden wir mit Ferdinand Reb gleich noch besprechen, denn er ist auch Chef der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Bis dahin schon mal vielen Dank und bis gleich.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Hello, my name's Billy Balloonhead. Nice to meet you. To let you know, there's every chance I could cheer it. It's my balloon head. They took my brain and replaced it with petrol. Fill my ear holes with a rain.
somebody tell me.
Sie hören immer noch den Treffpunkt und jetzt haben wir bei meinem Kollegen Sebastian Kastner Willi Zapf zu Gast und der wird uns berichten, was es denn mit Gondeln im Fernsehen auf sich hat und welche Gondeln gemeint sind. Wir sind gespannt.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
Fasching im Fichtelgebirge, da kommt eigentlich einem immer nur eine Sache in den Sinn, der Schneemann Jakob in Bischofsgrün. Dieses Jahr waren aber auch die Gondeln vom Ochsenkopf sehr prominent vertreten. Wie es dazu kam, das erfahren wir nun von Wilhelm Zapf. Er ist Teammanager der Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Bayreuth, hallo.
Am Ochsenkopf wurde ja quasi im vergangenen Jahr die Seilbahn in Bischofsgrün komplett erneuert. Mhm. Die alten Zweier-Sessellifte, die sind Geschichte. Die wurden ausgemustert, stehen momentan teils in der Landschaft als Sitzgelegenheiten, teils wurden sie privat verkauft. Aber eine Zweierbank, die hat besondere Verwendung gefunden. Eine Tradition in Franken im Fasching ist die Sendung Fasnacht in Franken vom BR. Ganz berühmt dabei sind auch immer Waltraud und Mariechen, also Heißmann und Rassau, das Comedy-Duo. Und die saßen in Veitshöchsheim bei dem Fasching plötzlich mit einem Sessellift aufs Bischofsgrün. Willi, da müssen wir jetzt doch mal ein bisschen fragen, wie kam es denn dazu, dass die sich plötzlich so einen Sessellift aufs Bischofsgrün organisiert haben?
Also das hat mehrere Hintergründe, natürlich vor allem mit Martin Rassau. Wir haben ja die Panoramagondel letztes Jahr gemacht, das war ein Regionalbudgetprojekt. Der Jürgen Greiner, das ist der Bischofsgrüner Gemeinderat, hat es ins Leben gerufen, hat sich das auch ausgedacht. Die stehen an drei verschiedenen Stellen in Bischofsgrün. Und wir haben natürlich auch da immer Werbung gemacht im Internet, vor allem auf unserer Facebook-Seite. Und das hat der Martin Rassau schon gesehen, wie schön das ankommt. Da haben wir auch Bilder gemacht, das hat ihm gut gefallen. Und dann haben wir ihn eingeladen, Martin, ich habe das noch im Kopf, wie ich ihn eingeladen habe, ich habe eine Sprachnachricht über Facebook geschickt, habe gesagt, Mensch Martin, da ist bei die letzte Fahrt auf der Nordseite, beziehungsweise die Eröffnung auf der Nordseite war das ja schon, wo der Söder auch da war. Und da waren sie dann da, der Markus Söder und der Martin Rassau, die zwei größten Comedians Bayerns, muss man sagen, waren sie dann da bei der Eröffnung. Und dann hat er sich das nochmal angeschaut und hat gesagt, Mensch, ich habe eine Idee. Wir machen doch immer Fastnacht in Franken. Meint ihr, wir könnten so eine Gondel haben? Und ich habe sofort zugesagt, jawohl, wir kümmern uns drum. Wir schauen, dass die aufbereitet wird. Wir schauen, dass die zu euch hinkommt nach Veitshöchheim. Und haben mit Jürgen Greiner geredet. Der hat sofort auch mitgemacht. Hat gesagt, jawohl, ich bereite die auf. Dann wurde die von der Studio, von den Studioarbeitern abgeholt in Bischofsgrün, unten an der Tankstelle. Wer sie kennt, die Avia-Tankstelle. Ist nach Veitshöchheim gekommen. Wir durften natürlich noch nicht im Vorfeld drüber reden, weil das war alles noch ein bisschen geheim. Und dann war dieser Gag natürlich oder dieser Sketch natürlich klasse mit verschiedenen Andeutungen auf Bischofsgrün, auf den Ochsenkopf, aufs Wichtelgebirge und natürlich auf diese alte Gondelbahn auf der Nordseite. Und in der Zwischenzeit haben das 6 bis 7 Millionen Leute gesehen, diesen Sketch in den verschiedenen Kanälen, wo es läuft. Und da sind wir recht glücklich und freuen uns auch, dass das so gut angekommen ist.
Der Kontakt zu Martin Rassau, kann ich mir vorstellen, ist auch ein bisschen entstanden durch seine Auftritte im Bischofsgrün. Er war ja Weihnachten, glaube ich, mit einem Konzert auch zu Gast bei euch.
Also Weihnachten jetzt nicht. Der Volker Heißmann war letztes Jahr im April bei uns. Das ist ja sein Kumpan, sein Mitspieler bei der Komödie Fürth in der Kirche, Kirchenkonzert. Und der Martin Rassau war letztes Jahr im Frühjahr auch da und hat ein Benefizkonzert gemacht, also ein Benefizauftritt. Da ist der Kontakt auch entstanden natürlich und ist auch nie abgerissen. Das ist eine schöne Sache. Ihm gefällt auch Bischofsgrün und die ganze Ochsenkopfregion sehr gut. Er kommt auch öfter hierher, auch wenn es die Leute nicht so wissen. Und der Kontakt bleibt auch bestehen. Und vielleicht kann ich das jetzt hier gleich auch mal exklusiv sagen. Es wird auch in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch einige Sachen geben mit Heißmann und Rassau, mit Waldrat und Mariechen und mit Bischofsgrün. Lasst euch einmal überraschen.
Das klingt doch fast ein bisschen so, als würden da die Kabaretttage am Ochsenkopf angeteasert. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, wie Willi schon richtig sagt. Das heißt, das war keine große, lang geplante Geschichte von dem Duo, sondern die waren wirklich zu Gast, haben diese Gondel gedacht, Mensch, das wäre doch ein super Bühnenbild. Also genau, so richtig spontan.
Rassau. Ja, es war spontan. Der Martin Rassau war zu Gast bei der Eröffnung. Wie schon gesagt, da waren ja die ganzen Prominenz mit Söder und so weiter zu Gast. Und da hat er sich diese Gondel auch nochmal angeschaut, hat es gesehen und ist ihm relativ spontan eingefallen. Und dann haben wir auch da sofort zugesagt und haben gesagt, das kriegen wir hin. Dass das dann wirklich so geklappt hat, das ist natürlich auch nicht absehbar gewesen, aber da muss man dann auch schnell sein und sagen, jawohl, machen wir. Und wenn man das dann nicht macht und zögert oder zaudert, dann ist es vielleicht auch schwierig, aber der Martin war da recht beeindruckt, dass wir gesagt haben, machen wir und haben auch uns darum gekümmert, vor allem der Jürgen Greiner, hat das alles aufbereitet und die Gondel ging dann nach Veitshöchheim. Und was rausgekommen ist, haben wir ja dann alle gesehen, wirklich eine tolle Werbung, eine tolle Außenwirkung für Bischofsgrün, für den Ochsenkopf, und letztendlich fürs ganze Fichtelgebirge.
Wer es noch nicht gesehen hat in der BR-Mediathek, kann man das Ganze nochmal nachschauen. Da wird das Fichtelgebirge natürlich explizit erwähnt. Aber es gibt auch so den ein oder anderen Insider, wo man mal drauf achten kann. Wir haben ja Willi Zapf am Telefon. Ich erinnere mich an so einen Spruch von dem Duo, wo es dann hieß, wie ist die Einzahl von Zapfen? Genau. War das dir gewidmet?
Es war mir gewidmet. Ich war auch überrascht. Der Martin hat mir so Andeutung gemacht am Nachmittag. Auch das ist ja was ganz Besonderes. Wir hatten ja an diesem Tag, wo dieser Auftritt war, sogar noch Kontakt. Wir haben ihm dann noch angefragt, Mensch, ein Interview würde der Nordbayerische Kurier gern machen. Das hat er dann vielleicht um 16 Uhr an dem Tag noch gemacht, war dann am nächsten Tag in der Zeitung. Er hat mir dann abends zwischen den Auftritten, die sind ja zweimal aufgetreten, Bilder geschickt, zwischen den Auftritten, hat er mir Bilder geschickt mit Schneemannsteinen, die haben wir ja mit runtergeschickt mit der Gondel. Und dann hat er gesagt, Mensch, hör ich mal heute Abend zu, vielleicht kommt ja was Besonderes. Und dann war diese Einzahl von Zapfen, was Zapf ist. Und alle über 60-Jährigen heißen Jürgen, oder du musst über 60 sein, heißen Jürgen, war natürlich eine Anspielung auf den Jürgen Greiner. Also das haben die mit eingebaut, weil wir zwei ja letztendlich verantwortlich waren, dass die Gondel da auch hinkommt und das alles organisiert haben. Also das haben die toll gemacht, haben natürlich die meisten nicht so verstanden. Aber im Bischofsgrün gibt es schon einige, die dieses Zapf und Zapfen dann verstanden haben und auch vielleicht die Anspielung auf den Jürgen Greiner. Also eine schöne Sache, und da möchte ich mich einfach nochmal bedanken bei Martin Rassau und beim Volker Heißmann, die wirklich toll das gemacht haben und zu Recht gefeierte Comedians sind oder große Kabarettstars in Bayern und in Franken.
Also da kann man nochmal reinschauen, nochmal auf diese ganzen Insider explizit achten. Was ist denn aus der Gondel dann geworden? Steht die jetzt immer noch in Veitshöchsheim oder kommen die jetzt zurück nach Bischofsgrün, wird irgendwo ein Museum veröffentlicht? Was ist da geplant?
Das ist der nächste Schritt, was auch toll ist und eine tolle Außenwirkung hat. Die Gondel ist nicht in Veitshöchheim, auch nicht in Bischofsgrün, die ist jetzt in Nürnberg. Studio Franken, da gibt es einen Studiopark und da wird diese Gondel aufgestellt mit einem Hinweisschild nach Bischofsgrün oder auf Bischofsgrün, mit einem Hinweisschild auf den Ochsenkopf, die verweisen da drauf. Und da steht es dann, da kann sich dann jeder Besucher, jeder Studiobesucher, das ist ja auch öffentlich zugänglich, dieser Park, da reinsetzen. Und auch das bleibt natürlich eine große Werbung für uns, dass diese Gondel da öffentlich steht. Und da wird es einige geben, die sich da gerne reinsetzen. Und soll auch im Laufe des Jahres einmal öffentlich vorgestellt werden, bei einem Fest, bei einem Festakt. Auch da sind sie dann dabei, der Martin und der Volker. Und ich denke, auch das wird eine schöne Geschichte werden. Kann ich aber auch noch nicht so viel verraten, obwohl ich es jetzt schon gesagt habe. Also läuft weiter diese Außenwirkung. Die Gondel bleibt in Nürnberg oder ging jetzt nach Nürnberg, Studio Franken. Da freuen wir uns drüber. Und da bleibt diese Werbung für Bischofsgrün, für die Ochsenkopfregion, fürs Fichtelgebirge noch lange Zeit bestehen.
Also damit kann man wohl sagen, das ist mit Abstand die prominenteste Gondel, die übrig geblieben ist und die wird weiterhin einen prominenten Status behalten.
Ja, 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 so kann man sagen. Vielleicht kann man noch dazu sagen, wenn die Gondel gut ankommt, bei anderen Prominenten, bei Schauspielern, die kommen ja da auch, die gehen ja da teilweise ein und aus in dem Studio Franken, wenn sie da dort oder sowas drehen. Vielleicht kommen sie ja mal im Dadort vor. Vielleicht wird ja mal einer in der Gondel erschossen oder so. Schauen wir mal, was kommt. Also im Film erschossen, nicht in echt. Vielleicht sehen wir sie mal im Dadort oder vielleicht sehen wir sie gar in einem nächsten James-Bond-Film. Wer weiß, wo die Gondel noch hingeht.
Wenn man so einen Zweier-Sessel quasi erleben möchte, hat man ja jetzt auch keine andere Wahl mehr, als irgendwo in so einen Standort zu gehen. Du hast schon erwähnt die Panoramagondeln, die an verschiedenen Standorten entstanden sind. Weil auch auf der Südseite ist es nicht mehr. Da war quasi vorletzte Woche schon die letzte Abfahrt mit Landrat und prominenten Besuchern und auch Willi Zapf war dabei. Aber so faschingsmäßig auch ein bisschen verkleidet. Was war denn da euer Plan?
Da war ja der Fasching schon vorbei, aber am 18. Februar war das die letzte Fahrt der Südseite mit den alten Zweiersesseln. Und da haben wir gesagt, das haben wir schon öfter gemacht, bei den Sommerlounges und so weiter, wir machen wieder die historischen Skifahrer aus Bischofsgrün. Und die haben wir dann auch gemacht. Hier noch dazu, kann jeder mitmachen. Man muss nicht aus Bischofsgrün kommen bei den historischen Skifahrern. Also wer mal Interesse hat, da mitzumachen, kann jederzeit sich bei uns melden. Wir haben dann auch Kostüme oder alte Kleidung, die man anziehen kann. Und dann kann man als historischer Skifahrer auftreten. Das wollen wir nämlich dieses Jahr bei der Sommerlounge in Goldkronach wieder machen, als historische Skifahrer wieder dabei sein. Aber da am 18. Februar sind wir natürlich mitgefahren, nochmal mit der Gondel runter und hoch und dann wieder runter und hoch und dann waren wir am Boxentopf im Asenturm und haben dem Ganzen so ein bisschen ein Gesicht gegeben, diesen ganzen Festtag, die letzte Fahrt mit diesen Zweiergondeln, das war schon ein bisschen Wehmut dabei und die historischen Skifahrer, das war auch der Aufhänger für viele Geschichten in den Zeitungen, dass wir dabei waren und nochmal darauf hingewiesen haben, jawohl, das ist unsere Tradition, das ist unsere Vergangenheit und jetzt leben wir aber die Zukunft und gehen mit der neuen Seilbahn in die Zukunft.
Wenn du historisch sagst, was meinst du denn da? Euer Outfit, das ist ja so, ich weiß nicht, so brauner Stoff, ne? Also schaut jetzt nicht so wie 70er, 80er Jahre aus, das sieht mir schon einen Ticken älter aus.
1920er Jahre, also die zwei Damen sind 1920er Jahre, so sind die Damen, die Frauen damals Ski gefahren in diesen Outfits mit langen Stöcken auch, mit ganz langen Skien und mit diesen langen Mänteln. Und ich bin ja mal Skifahrer aus den, sagen wir mal, Ende 60er, Anfang 70er Jahren. Das ist so ein bisschen zusammengestellt, so wie man sich's vorstellt in den 60er und 70er Jahren. Gar nicht einmal authentisch, so wie man sich's jetzt vorstellt, wenn man zurückschaut. Also es ist ein bisschen zusammengewürfelt. Mein Outfit kommt aber auch immer ganz gut an. Aber natürlich die zwei Damen, die Susanne und die Geli, die kommen immer sehr gut an, weil das natürlich richtig authentisch ist und auf die 1920er Jahre hinweist. Und da war meine Tochter noch dabei, die Johanna. Die war dann auch so Skifahrerin aus den 60er, 70er Jahren. Ich denke, das passt auch gut dazu. Und da haben wir dann die kleinen und die großen Skifahrer gehabt, Skifahrerinnen und Skifahrer. Und es ist wirklich sehr, sehr gut angekommen, auch bei der Presse und bei den Medien. Und es ist ja auch wichtig, dass man diese Außenwirkung schafft, dass man da nach außen ein Gesicht zeigt und dass man da Aufmerksamkeit erregt.
Habt ihr da originale Skikleidung an oder habt ihr euch quasi so ein Kostüm in der Optik, wie es damals war, schneidern lassen?
Also die zwei Kostüme sind in der Optik geschneidert. Das sind keine Originale aus den 1920er Jahren. Mein Outfit schon. Mein Outfit kommt tatsächlich aus den 60er, 70er Jahren. Diese Kniebundhose, wenn man sagt, die Ski natürlich auch, die Stiefel auch. Das Einzige, was nicht aus den 60er Jahren ist, sondern vom H&M in Bayreuth, ist mein Pullover. Der schaut nämlich aus wie aus den 60er Jahren. Der juckt auch wie verrückt. Den habe ich dann mir gekauft einmal. In den 90er Jahren und dann hat er gejuckt, habe ich noch nie mehr angezogen, dann war er bei mir im Schrank und jetzt ziehe ich den als Skifahruniform praktisch an, als Skifahrpullover aus den 60er Jahren, kommt aber aus dem H&M aus den 1990er Jahren. Also ist auch einmal ein kleines Geheimnis.
Wer das Ganze mal sehen möchte, wir werden da mal ein Foto auf der Homepage veröffentlichen oder ihr schaut natürlich einfach mal auf Facebook bei Bischofsgrün im Fichtelgebirge oder wo seid ihr noch unterwegs in Social Media?
Also Facebook natürlich, da haben wir auch sehr viel Zuwachs gehabt, natürlich durch die Gondel, natürlich durch den Schneemann, aber jetzt auch wieder durch die Skifahrer und durch andere Aktionen. Auf Instagram findet man Bischofsgrün auch, wer schauen will. Und Bischofsgrün findet man auch auf TikTok, da sind wir auch, wir wollen ja ganz in sein, auch bei den jungen Leuten, da haben wir schon 177 Follower tatsächlich auf TikTok. Also wer TikTok hat, einfach mal draufschauen, da gibt es auch immer mal ziemlich regelmäßig Videos aus und um Bischofsgrün.
Vielen Dank für diese Informationen. Das war Willi Zapf, der Teammanager der Kur- und Todesinformation im Bischofsgrün. Und noch einen schönen Abend.
Schönen Abend zurück und alles Gute.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. You will be from closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning from some other beginning's end, yeah. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home.
Das war sie schon, unsere heutige Sendung Treffpunkt. Wir können uns wiederhören am 26. März mit dem Kulturmagazin oder am 9. April mit dem nächsten Treffpunkt. Und natürlich können Sie uns rund um die Uhr hören. Und wenn Sie diese kleine Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das tun. Denn ab morgen früh steht die Sendung dann auch als Podcast in voller Länge und auch in Einzelteilen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, nicht ohne den Hinweis, wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann schreiben Sie an redaktion@radio-ochsenkopf.de.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.